Seit letzten Freitag ist die Vorhut einer immerhin 100.000 Mann starken türkischen Armee in den Norden des Irak eingerückt, um dort die Guerillas von der kurdischen Arbeiterpartei PKK zu bekämpfen. Das ist schon bemerkenswert. Die Türkei, immerhin ein langjähriger NATO-Verbündeter und wichtiger Stützpfeiler eines amerikanisch dominierten Nahen Ostens, der greift zu diesem militärischen Massenaufmarsch. Am Rande des amerikanischen Kriegsgebietes im Irak und mitten hinein in die ja auch schon laufenden Vorbereitungen für einen neuen Krieg der USA gegen den Iran, bringt die Türkei 100.000 Mann samt modernster Waffentechnik in Stellung und droht mit dem Einmarsch in die kurdisch verwaltete Provinz des Irak im Norden. Naja, den besorgten Warnungen der amerikanischen und europäischen Bündnispartner der Türkei vor einer Destabilisierung des Irak, wie sie sagen, und ihren dringenden Aufrufen zur Mäßigung an die Adresse des NATO-Landes Türkei, kann man ja schon entnehmen. Die maßgebliche Welt, die hat schon verstanden, wie dieser Aufmarsch gemeint ist. Nämlich ganz sicher nicht als ein Beitrag zu, sondern vielmehr als eine praktische Kritik an dem gewalttätigen Befriedungsprogramm der USA im Irak. Und zwar, weil dessen nachteilige Auswirkungen auf die eigenen Interessen der Türkei von der Türkei nicht länger hingenommen werden sollen. Fragt sich also, wie sind diese Interessen der Türkei beschaffen?
Ja, wie sieht sie also aus? Die Interessenlage der Türkei, diese Frage hat Heinz jetzt gestellt, die ergibt sich ja auch daraus. Ich erinnere vielleicht einmal kurz daran, der offizielle Anlass der türkischen Militäraktionen, um die handelt es sich jetzt ja, sind vermehrte Guerilla-Aktionen der PKK aus den irakischen Bergen ins türkische Hoheitsgebiet hinein, denen türkische Soldaten zum Opfer fallen. Es gibt richtig einen bestimmten Überfall, den das türkische politische Kommando, Militärs und zivile Machthaber inklusive, dort zu dem entscheidenden Ereignis erklärt haben. Es war ein Überfall, bei dem, wenn ich mich nicht ganz täusche, 8 oder 12 türkische Soldaten verschleppt worden sind. Mit dem Kampf gegen die kurdische Guerilla ist die türkische Armee schon seit Jahrzehnten und mit wechselnder Intensität befasst. Nunmehr deuten Umfang und militärische Ausstattung der aufmarschierten Armee darauf hin, dass das politische und militärische Oberkommando der Türkei sich mehr vorgenommen hat und mehr demonstrieren will als die Verfolgung von ein paar tausend kurdischen Kämpfern. Wie sieht die Türkei die Lage? Aus türkischer Sicht hat die Nation allen Grund zur Unzufriedenheit mit der Lage vor Ort, mit der Lage in der Region, die sie als ihre Region reklamiert. Die Türkei sieht sich nämlich betroffen vom Krieg der USA und als dessen unmittelbare Folge von der Erneuerung, vom Wiederaufleben des Kampfes der PKK. Immerhin glaubte der türkische Staat vor nunmehr circa 8 Jahren, das Kurdenproblem, wie er es sieht, ein für alle Mal gelöst zu haben. Das bestand und besteht seiner hoheitlichen Definition zufolge nämlich zuallererst einmal darin, dass es eine kurdische Arbeiterpartei gab, die PKK, die sich gegen die Unterdrückung der Kurden seitens des türkischen Staats zur Wehr setzte. Der blutige Vernichtungskampf des türkischen Militärs gegen die PKK zwang diese, ihren Kleinkrieg gegen die türkische Armee stark einzuschränken, schließlich praktisch ganz aufzugeben. Ihr Führer Abdullah Öcalan ist aus dem Verkehr gezogen und sitzt seit seiner endgültigen Festnahme am 15. Februar 1999 in einem eigens für ihn hergerichteten Hochsicherheitsgefängnis auf der Gefängnisinsel Imrele im Marmarameer unter strengster militärischer Bewachung, praktisch von der Außenwelt isoliert. Was von den militärischen Aktivitäten der PKK übrig blieb, hat sich weitgehend in den Irak verzogen. Mit regelmäßigen Militäraktionen über die Grenze versucht das türkische Militär seitdem, die Reste der Organisation aufzureiben. Als Ergebnis dieser militärischen und polizeilichen Anstrengungen war das Landesinnere, das südöstliche Staatsgebiet der Türkei, einigermaßen befriedet. Die Kurden sahen sich seitdem seitens der türkischen Staatsmacht mit der für sie zweifelhaften Einladung konfrontiert, sich mit angemessenem Respekt vor dem heiligen Türkentum als türkische Bürger mit ein paar halbwegs tolerierten abweichenden Sitten in den nationalen Verband zu integrieren. Alles natürlich unter der Bedingung, dass sie alle Formen der Betätigung fallen lassen, die der türkische Staat als Beleg für ihre staatsfeindliche Vorstellung von einer Abspaltung vom großen Mutterland werten könnte. Naturgemäß ein von Haus aus schwieriges Unterfangen, da die Definitionsmacht, welche folkloristische und welche kulturelle Betätigung als erlaubt und welche als verboten gilt, ganz auf Seiten der türkischen Staatsgewalt liegt und dabei allerlei Konjunkturen unterliegt, die sich unterschiedlichen Berechnungen, aber auch Konstellationen innerhalb der machthabenden politischen Elite in der Türkei verdankt. Ihren politischen Willen dürfen die Kurden seitdem in einer neuen türkisch-demokratisch geläuterten Partei artikulieren, der DTP, der Demokratischen Gesellschaftspartei. Die türkische Staatsmacht hat mit der weitgehenden militärischen Befriedung der Kurdengebiete durch die Vertreibung der PKK-Kämpfer aus ihrer Sicht eine elementare Gefährdungslage bewältigt. Sie hatte mit ihrem radikalen antiterroristischen Ausrottungskrieg gegen die Bürgerkriegspartei und mit der strikten polizeilichen Kontrolle über den kurdischen Bevölkerungsteil einen nach ihrer Auffassung für die Zukunft der Türkei entscheidenden Erfolg erzielt. Der Ausgang der Wahlen vom Juli dieses Jahres galt der führenden politischen Partei in der Türkei, der AKP, der Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei von Erdogan, als Zeichen für erste Fortschritte bei der staatsbürgerlichen Einbindung der Kurden. Die AKP hatte nämlich in den kurdischen Gebieten mehr Stimmen erhalten als die DTP, die offiziell zugelassene Kurdenpartei. Die kurdischen Emanzipationsbestrebungen betätigen sich seitdem verstärkt, darauf hatte ich schon hingewiesen, mit Hilfe der bisher noch zugelassenen Kurdenpartei DTP. Auch das ist vielleicht nicht unwichtig, weil unseren Hörern nicht so bekannt, in der deutschen Presse nur marginal erwähnt. Diese Partei ist insofern momentan noch zugelassen, als vor gut zwei Wochen am 16. November der Generalstaatsanwalt ein Verbotsverfahren gegen die DTP vor dem türkischen Verfassungsgericht eingeleitet hat. Ihr wird vorgeworfen, dass sie oder dass sich ein Mitglied der Parteispitze mit unerlaubten Symbolen der PKK habe ablichten lassen. Und das sei ein Beleg für eine Politik, die des Separatismus verdächtig sei und gegen das Verfassungsprinzip der Unteilbarkeit des Staates verstoße.
Ja, also die Erläuterung von Franz hat darauf abgezielt zu sagen, der türkische Nationalismus sah sich auf gutem Wege bei der Einhegung, Eindämmung, Unschädlichmachung des kurdischen Nationalismus, der vom türkischen Standpunkt aus als gefährlicher Separatismus definiert wird. Dafür war zum Schluss nochmal sein instruktives Beispiel die Sache mit der zugelassenen Kurdenpartei, DTP, die im parlamentarischen System der Türkei zugelassen war, etwas erreichen sollte und dafür stand, dass der kurdische Nationalismus jedenfalls so weit befriedet ist, dass er nicht mehr als separatistische Gefahr anzusehen ist. Wenn jetzt neuerdings auch diese zugelassene Kurdenpartei wieder ins Visier der türkischen Staatsschützer gerät, dann ist das durchaus ein Zeichen dafür, die herrschenden türkischen Nationalisten und dummerweise, soweit man mitkriegt, ihr Staatsvolk gleichermaßen, sind saumäßig nervös in Bezug auf das Wiederaufleben dieser separatistischen Gefahr. Bis neulich waren sie also gute Dinge. Jetzt ist offensichtlich etwas dazwischen gekommen. Tja, was ist denn da dazwischen gekommen? Dazwischen gekommen ist, arschklar, der Irakkrieg der USA und seine Folgen im Irak und drumherum. Dieser Irakkrieg der USA und seine Folgen haben die Bemühungen der türkischen Staatsführung um die Konsolidierung ihrer eigenen völkischen Basis gründlich zurückgeworfen. Inzwischen existiert an der türkischen Südgrenze, also im Norden des Irak, ein kurdischer Quasi-Staat. Und das hat für die Türkei eine ganze Reihe von negativen Folgen. Die erste ist schon, aus diesem kurdischen Quasi-Staat, aus dessen Gebiet heraus, operieren die kurdischen Separatisten von der PKK. Sie operieren erneut daraus, fühlen sich ermutigt und sicherlich auch materiell gebeckt durch den Erfolg der Kurden im Norden des Irak. Und diese Kurdenprovinz im Norden des Irak dient der PKK als Rückzugsraum und Nachschubraum. Damit ist die negative Betroffenheit der Türkei aber noch gar nicht erledigt. Irakisch-Kurdistan, also diese Nordprovinz des Irak, die verfügt in der Zwischenzeit über eine weitreichende Autonomie und verfügt über die faktische Hoheit über einen wichtigen Teil der Ölressourcen, die im Irak derzeit noch halbwegs verlässlich ausgebeutet werden. Auf zentralstaatlicher Ebene des Irak sind die Kurden ebenfalls tätig. Der Staatspräsident des Gesamtirak ist ein Kurde. Und auch auf gesamtstaatlicher Ebene verfolgen die irakischen Kurden das Projekt eines möglichst autonomen Territoriums, inklusive souveräner und auch rechtlich abgesicherter Verfügung über die Ölquellen um Kirkuk, sodass mit der Sicherung dieser Ölquellen auch so etwas wie eine materielle Lebensfähigkeit einer kurdischen Staatsmacht innerhalb oder womöglich auch außerhalb des irakischen Staatsverbands zu sichern wäre. So ist also im Irak erstmalig in der Weltgeschichte so ungefähr ein kurdischer Wille zur Staatsgründung mit Aussicht auf Erfolg ins Recht gesetzt. Und zwar von der allerobersten Autorität, die man sich für ein solches Vorhaben überhaupt bloß wünschen kann, nämlich von Seiten der Weltmacht USA. Die haben aus ihren Kalkulationen heraus den kurdischen Nationalismus im Irak benutzt. Und zwar noch zu Zeiten, als der Saddam im Irak noch das Sagen hatte, haben sie den separatistischen Willen der irakischen Kurden als verbündeten Feind gegen den Saddam Hussein entdeckt und nach Kräften instrumentalisiert. Dann haben die USA den Saddam Hussein gleich gestürzt und haben sich ein Programm damit eingehandelt, aus den Trümmern des Nachkriegs-Irak ein Nation-Building zu machen. Wie man weiß, haben die Amis damit die größten Schwierigkeiten. Da geht nichts so recht von der Hand, wie sie sich das gedacht haben. Und deshalb greifen die USA gerne auf die kurdischen Sonderinteressen zurück, soweit deren Bedienung einen Fortschritt im irakischen Chaos verspricht. In dem Maße, wie die Amis den Rest des Irak in ein Bürgerkriegsgebiet verwandeln, lernen sie die kurdische Provinz im Norden als einen Hort von Stabilität schätzen und als verlässlichen Verbündeten gegen Al-Qaida und gegen andere Aufständische jedweder Sorte. Und übrigens, auch das nicht zu vergessen, auch an der möglicherweise nächsten Front, also an der Front gegen den Iran, spielen die Kurden als Feinde des iranischen Staats ihren Part in den Berechnungen der USA. Es gibt ja auch Kurden, die im Iran leben, und die sind gewissermaßen von den USA bereits verplant als eine Art fünfte Kolonne für den Fall, dass die USA ihren militanten Willen in einen Krieg übersetzen, dass dem Iran eine atomare Ausstattung nicht zusteht. Das ist in der Zwischenzeit dann, also diese herzliche Beziehungskiste zwischen den USA und den Kurden ist in der Zwischenzeit dann immerhin so weit gediehen, dass amerikanische Politiker dem kurdischen Projekt aus ihrer irakischen Provinz irgendwann einen regelrechten eigenen Staat zu verfertigen, zunehmend wohlwollend gegenüberstehen. Und inzwischen ist das sogenannte Teilungsmodell für den Irak, also die Auflösung des irakischen Staatsverbands, in amerikanischen Politikkreisen zu einer ernsthaft erwogenen Variante für die Zukunft des Irak avanciert, sodass die Hoffnungen der Kurden auf einen eigenen Staat durchaus was Handfestes an sich haben.
Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkt. Heute ist unser Thema der Konflikt der Türkei mit den Kurden. Wir sind bei unseren Überlegungen so weit gekommen, Heinz hatte das jetzt zum Schluss ausgeführt, dass der Kurdenkonflikt, so wie er zunächst mal erscheint, einer ist, der letztendlich und in entscheidender Weise auf das Problem der Rolle der Türkei im Verhältnis zu Amerika, also zu einer echten imperialistischen Gemengelage in der Gefolge des Irak-Konflikts zurückführt. Er hat ausgeführt zuletzt, wie die USA mit den Kurden als Stabilitätsfaktor im Irak kalkulieren, wie sie ausgestattet haben, wie ihnen ermöglicht wurde, in der Gegend von Kirkuk an Ölquellen zu kommen, die auch ein Moment des staatlichen Reichtums oder des quasi staatlichen Reichtums dieser kurdischen Provinz ausmachen, und darüber die Türkei, die in den Kurden das Gefährdungspotenzial eines die Integrität ihres Staatsgebietes gefährdenden Separatismus sieht, wofür sie in der PKK den schlagendsten Beweis hat, wie die Türkei dadurch in eine Lage kommt, die dazu geführt hat, dass sie an der irakischen, türkisch-irakischen Grenze 100.000 Mann hat aufmarschieren lassen. Also die Lage, ja, diese ominöse Lage, um nochmal diese Vokabel zu benutzen, besteht jetzt, soweit unsere Ausführung, einerseits aus den Berechnungen der amerikanischen Politik im Irakkrieg, der durch die dort geschaffenen Lage und die drohende Entstehung eines quasi staatlichen kurdischen Staatsgebiets im Nordirak. Die vermehrten, seit kurzem wieder vermehrten Guerilla-Aktionen der PKK verschaffen dieser Sachlage eine ganz neue Brisanz. Sie geben nämlich den alten Befürchtungen der türkischen Nationalisten neue Nahrung. Ankara sieht sich erneut mit der schon überwunden geglaubten Bedrohung des völkischen und territorialen Bestandes des türkischen Staatswesens durch die Kurden konfrontiert. Eine Bedrohung, die mit den separatistischen Umtrieben der PKK schon immer verbunden war. Mit der Perspektive eines eigenständigen Kurdenstaates direkt an der eigenen Grenze als Folge des amerikanischen Irakkriegs wird insofern aus der Sicht der türkischen Nation ein Albtraum, ein nationaler Albtraum wahr. Eine anerkannte kurdische Staatlichkeit, die, wie in jüngster Zeit bewiesen, allein durch ihre Existenz die gerade halbwegs besiegte PKK neu ermutigt. Das lässt die militärischen und politischen Machthaber in Ankara, die Verwalter und Garanten des nationalen türkischen Interesses, weitreichende Entwicklungen befürchten. In weiterer Zukunft gar durch gesamtkurdische Einigungsbestrebungen, vielleicht sogar Gebietsansprüche auf Kosten der Türkei, den Südosten der Türkei umfassend. Gefährlicher als je zuvor stellt sich aus der Sicht der Türkei das Wiedererstarken der PKK als Wiederbelebung fundamentaler Bedrohungen für die nationale Integrität und Sicherheit dar. Dass diese Lage dem kriegerischen Wirken des mächtigsten Bündnispartners, der supermächtigen USA, in der irakischen Nachbarschaft entspringt, gleichsam einen türkischen Kollateralschaden amerikanischen Ordnungsinteresses in der Region darstellt, macht die Sache noch schlimmer. Den USA sind die türkisch-nationalen Drangsale ja nicht unbekannt. Da gibt es seit Beginn des Irakkriegs, übrigens schon seit dem ersten, aber seit 2003 mit dem amerikanischen Krieg gegen das Regime von Saddam Hussein in voller Schärfe, Streitereien zwischen der Türkei und den USA um die Berücksichtigung der türkischen Sicherheitslage. Die USA haben sich dennoch mit ihrem Vorgehen im Irak bewusst über die Interessenlage ihres NATO-Verbündeten Türkei hinweggesetzt. Sie haben alles getan, um die Türkei aus der geplanten Neuordnung der Gegend auszumischen. Als Kriegsteilnehmer war die Türkei unerwünscht. Nach Ausbruch des Irakkriegs hatte das türkische Militär schon im März 2003 einen Plan verkündet, selbststarke Truppenverbände in den Nordirak zu entsenden, um ein Erstarken der Kurden und die Besetzung von Kirkuk mit seinen großen Ölvorkommen zu verhindern. Dieses Ansinnen, sich am Krieg durch Besetzung des Nordirak mit eigenen Truppen zu beteiligen, wurde ebenso zurückgewiesen wie ihr Anspruch, in die politischen Entscheidungen über die Zukunft des Irak einbezogen zu werden. Die Türkei war seitens des amerikanischen Kriegsherrn als Dienstleister in untergeordneter Funktion vorgesehen. Sie sollte wie eh und je ihr Territorium als logistische Drehscheibe für den amerikanischen Truppen- und Materialtransport ins Kriegsgebiet zur Verfügung stellen. Schließlich unterhalten die USA ja Militärbasen in der Türkei. In dieser alten Rolle als amerikanisches Hinterland und Aufmarschgebiet war die Türkei vorgesehen. Das hatte beim ersten Irakkrieg noch funktioniert. Darauf wollte die Türkei sich dieses Mal nicht beschränken lassen. Überflugrechte wurden den Amerikanern und Briten zwar gewährt, die Benutzung des Territoriums als Aufmarschgebiet wurde abgelehnt. Ihre Weigerung, sich rundweg für die militärlogistischen Bedürfnisse der Amerikaner instrumentalisieren zu lassen, ohne aus türkischer Sicht irgendeine Gegenleistung in Form der Berücksichtigung ihrer nationalen Gefährdungs- und Interessenlage zu erhalten, hat die USA nicht beeindruckt. Sie haben sich nicht dazu veranlasst gesehen, der Türkei eine wichtige Rolle in ihrem regionalen Weltordnungskrieg einzuräumen oder hinsichtlich seiner Folgen türkische Interessen stärker zu berücksichtigen.
Die Sachlage ist also die, seit die USA sich zu dem Weltkrieg gegen den internationalen Terrorismus entschlossen haben und dem ganzen Rest der Welt dies als die neue weltpolitische Tagesordnung und Geschäftsordnung vorsemmeln. Seit die USA mit dem Sturz Saddams im Irak eine in ihren Augen sau wichtige Etappe dieses amerikanischen Weltkriegs gegen den internationalen Terrorismus abwickeln wollten, seit die USA zu diesem Behufe den kurdischen Nationalismus im Irak benutzt und begünstigt haben. Seit dies so ist, sieht sich die Türkei mit ihrem sogenannten Kurdenproblem sehr betroffen durch diese von der Weltmacht vorangebrachte Begünstigung des kurdischen Nationalismus gleich jenseits der türkischen Grenze und hat darin in dem Wiedererstarken der PKK ja auch gewissermaßen ein lebendiges Denkmal dafür, dass ihr Separatismusproblem wieder aufgelebt ist. Und die Türkei nimmt zur Kenntnis, all ihre diplomatisch vorgetragenen Proteste bei den USA, all ihre einschlägig vorgenommenen Anträge mit ihrem, dem türkischen Interesse, besser berücksichtigt zu werden, die sind von den Amis kalt lächelnd übergangen worden. Die Amis kennen Wichtigeres, als selbst einem verdienten alten NATO-Verbündeten wie der Türkei entgegenzukommen, wenn die USA der Auffassung sind, dies und jenes ist vonnöten im Kampf gegen den internationalen Terrorismus, dann muss ein gewisser Kollateralschaden, wie er dann für die Türkei mit ihrem wiederaufgelebten Separatismusproblem auftritt, den muss die Türkei halt schlucken. Das war die Erfahrung mit der Weltmacht USA und dem NATO-Bündnispartner USA, welche die Türkei die letzten Jahre gemacht hat und die jetzt mit der PKK ein bisschen eskaliert ist. Also mit Diplomatie schiebt sich da nichts. Da muss, das war die Lehre der türkischen herrschenden Nationalisten, da muss eine Demonstration der eigenen Bereitschaft zur Militanz her. Mit ihrem Aufmarsch an der Grenze zum Irak, allen Ermahnungen zur Zurückhaltung aus Europa und den USA zum Trotz und mit der Drohung einer Invasion des Nordirak macht die Türkei ganz unmissverständlich ihre souveräne Alleinzuständigkeit für die Angelegenheiten ihrer staatlichen Sicherheit deutlich und ihre Unabhängigkeit von den sogenannten Ratschlägen ihrer amerikanischen und europäischen Partner. Die Türkei nimmt gegenüber der PKK den Titel des Antiterrorkriegs ebenfalls in Anspruch, macht auf diese Art und Weise deutlich, das Kompromisslose eines Krieges, gegen welche die als Terroristen definiert worden sind, ist kein Privileg der USA, sondern das kann die Türkei kopieren in Bezug auf ihre kurdischen Separatisten, die werden mit der Subsumption unter den Terrortitel als eine Angelegenheit rubrifiziert, wo es der Türkei ums Ganze geht. Diese Bedrohung ihrer staatlichen Integrität, wie das so schön heißt, will der türkische Nationalismus aussorten, notfalls eben mittels einer Besetzung von Teilen des Nachbarlands. Dann richtet sich die Bekämpfung des Übels an der Wurzel ausschließlich nach den diesbezüglichen Erkenntnissen der türkischen Militärs und Geheimdienstler und nicht etwa nach den Einflüsterungen westlicher Ratgeber. Über ihre Existenzfragen entscheidet die Türkei ganz alleine und ihren staatlichen Bestand sichert sie aus eigener Machtvollkommenheit und braucht dafür keine Lizenz aus Brüssel oder Berlin. Das ist der erste Teil der Botschaft, die die Türkei mit ihrem Aufmarsch und Einmarsch an die Welt loslässt. Darüber hinaus wenden sich die Truppenkonzentrationen an der Grenze und die damit verbundene Invasionsdrohung unmittelbar an die USA als den Paten der irakischen Kurden und als die zuständige Besatzungsmacht da dort. Also die USA, die Macht, die die Zustände in der Region ohne Rücksicht auf die türkischen Interessen hergestellt hat und zu verantworten hat. Von ihnen, den USA, fordert die Türkei mit ihrem Aufmarsch Respekt ein für eben diese bisher übergangenen türkischen Interessen und Respekt vor der Türkei als der angrenzenden, der zuständigen und aufgrund ihrer Wichtigkeit, strategischen Wichtigkeit, auch mitentscheidungsberechtigten Regionalmacht. Mit anderen Worten, die Türkei pocht damit auf das Ende eines Umgangs mit ihr als einer Macht von minderem Status. Sie will stattdessen anerkannt sein als ein Mitspieler, der Kraft seiner militärischen Machtmittel und seiner strategischen Bedeutung in der Region und über sie hinaus berücksichtigt werden muss, wenn es um die Neugründung und Umgründung von anderen Staatsgebilden geht. Wenn die Türkei schon von der amerikanischen Irakpolitik betroffen ist, dann will sie ab sofort nicht länger bereit sein, sich mit dieser Betroffenheit einfach abzufinden. Die von den USA im Irak geschaffenen Verhältnisse schlichtweg als Sachlage hinzunehmen, mit der die Türkei irgendwie leben, zurechtkommen und sich arrangieren muss, das kommt für den Staat Türkei nicht länger in Frage. Dafür hält er sich nämlich für zu bedeutend. Zu bedeutend im Sinne von, er hat es zu einer veritablen Militärmacht gebracht. Zu bedeutend im Sinne von, er findet sich als Schwellenland, was justament gerade dabei ist, die Schwelle zu den richtig dicken Staaten auf der Welt zurückzulegen. Und bedeutend in dem Sinne, die Türkei findet sich, das ist die einschlägige Metapher, die hier immer benutzt wird, als Brücke zwischen West und Ost, zwischen Morgenland und Abendland, zwischen Demokratie und Islam und so weiter und so zu. Das ist die schönfärberische Metapher, dieses Brückenbild, für die strategische Bedeutung, die die Türkei sich zumisst, gerade in einer außerordentlich spannenden Gegend der Weltkonflikte. Die Türkei hält sich für zu bedeutend, als dass ihre Interessen einfach übergangen werden, und sagt das auch und gerade an die Adresse der USA, die die Dienste der Türkei im NATO-Bündnis und in der Region lange genug in Anspruch genommen haben. Das meint die Türkei bitter ernst, wenn sie die Teilung des Irak als Verletzung ihrer vitalen Interessen definiert. Das ist ja in der internationalen Diplomatie die Floskel dafür, um zu sagen, jetzt geht's ums Ganze. Das meint sie bitter ernst, wenn sie das als Bedrohung ihrer vitalen Interessen definiert und die Provinzregierung Kurdistans für die Verletzung türkischer Souveränitätsrechte haftbar macht und dabei genau weiß, dass die letzte Regierungsgewalt und Zuständigkeit für die Verhältnisse im Irak in den Händen der Amerikaner liegt. Die sollen zur Kenntnis nehmen und ab sofort in Rechnung stellen, dass die Türkei sich nicht länger zum bloßen Objekt auswärtiger Ordnungsinteressen herabsetzen lässt. Und auch nicht durch die Supermacht USA. Mit dem demonstrativen Aufmarsch ihrer Armee und der Drohung mit Einmarsch im Nordirak drängt die Türkei auf eine Revision ihres gewissermaßen dienstleistenden Status, den die USA ihr bislang beim Aufräumen im Nahen Osten zugewiesen haben. Und dies umso mehr, da mit dem Iran schon wieder ein unmittelbarer Nachbar der Türkei als der nächste Kriegsgegner der USA ins Auge gefasst ist. Da hält es die Türkei für unverzichtbar, bei den Entscheidungen über diesen Krieg, vielleicht auch bei seiner Durchführung, mitentscheidend präsent zu sein. Das ist die imperialistische Botschaft des türkischen Militäraufgebotes an der irakischen Grenze und die geht ein Stück weit über die PKK hinaus. Eine Macht, die, wie die Türkei beansprucht, zu den Staaten zu gehören, die zum Ordnen berechtigt sind. Nämlich bei Fragen von Krieg und Frieden und bei Fragen des Umschreibens der Landkarte. Also eine Macht wie die Türkei mit der Anspruchshaltung, sie gehört zu den Staaten, die zum Ordnen berechtigt sind, die scheut sich in Zukunft auch nicht, diesen Anspruch selbst im Streit mit der Supermacht USA geltend zu machen. Dafür bemüht sie sich, den, naja, und wenn nötig auch militärischen Beweis zu führen, dass auch die USA mit ihrem Weltkriegsprogramm gegen den internationalen Terrorismus in dieser Region an der Türkei nicht vorbeikommen.
Hier ist Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkt. Unser heutiges Thema ist der Konflikt zwischen der Türkei und den Kurden. Ja, wir kommen zum Ende der Sendung. Heinz hat jetzt die Auflösung schon vorweggebracht, nämlich dass sich und wie sich hinter diesem Konflikt der Anspruch der Türkei verbirgt, von den Amerikanern einen Status zugestanden zu bekommen, der ihr die Rolle einer veritablen Mittelmacht in dieser Region zuerkennt, deren Bedürfnisse, nationalen Bedürfnisse und Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen sind. Eine Macht, die sich nicht auf eine reine Dienstleisterfunktion, Hilfsfunktion für strategisch-militärisch-logistische Bedürfnisse der Amerikaner beim Weltordnen in dieser Region zurechtstutzen lassen will. Vielleicht zum aktuellen Stand. Es ging ja hin und her. Marschieren Sie ein, marschieren Sie nicht ein. Letzten Endes hieß es dann, warten wir mal ab, bis Erdogan in den USA war. Die Türkei hat darauf gepocht, wir lassen uns nicht vorschreiben, wie wir dort an der Nordgrenze des Irak verfahren. Die Amerikaner haben gesagt, auf keinen Fall ein Einmarsch. Die erste diplomatische Kompromissformel lautete dann, Bush und Erdogan sollen sich in den USA treffen. Die amerikanische Regierung in Form von Bush setzte sich dann besonders dafür ein, dass im Kongress eine Abstimmung, die den Völkermord der türkischen Gründergeneration an den Armeniern verurteilt hätte, nicht zur Abstimmung gestellt wurde, also fallen gelassen wurde. Ja, wenn es eben um die geschichtliche Wahrheit geht, dann ist amerikanischen Parlamentariern diese ein hohes Gut, wenn sie damit andere Nationen schlecht machen kann. Das passte aber in diesem Augenblick nicht gut in eine Situation, in der auch Bush darauf Wert gelegt hat, dass nicht eine zusätzliche Front im Irak aufgemacht wird und damit die Amerikaner in ihrer jetzt schon nicht schönen Befriedungslage zusätzliche Probleme bekämen. Also wurde diese, unter Einsatz von Bush, diese Resolution erst einmal verschoben. Das muss ja erstmal wo reichen. Nachdem die Türkei nicht einfach klein beigibt an der Grenze zum Nordirak, hat Bush gesagt, dann soll Erdogan bitte kommen. Er ist gekommen und hat gleich von Anfang an klargestellt, dass hier Erdogan nicht als Bittsteller zu den USA kommt, die sich irgendeine Erlaubnis abholen. Bei dem Besuch ging es dann darum, was die USA für Erlaubnisse erteilen. Die große Linie lautete auf keinen Fall ein militärischer Einmarsch, aber was möglich ist, sind sogenannte gezielte punktuelle Aktionen, um die PKK in ihren Stellungen im Nordirak in den Bergen zu bekämpfen. Dazu wollten die USA geheimdienstliche Informationen zur Verfügung stellen. Die Türkei verweist darauf, dass sie ihre Sicherheitsinteressen weiterhin elementar bedroht sieht und auf keinen Fall einen Anlass hat, aufgrund des Treffens mit der US-Regierung ihre Soldaten wieder nach Hause zu schicken. Die USA, die Sicherheitsinteressen Informationen des Geheimdienstes zur Verfügung stellen, bekräftigen ihre Forderung auf keinen Fall einen Einmarsch in die Region. So stehen sich der Anspruch der Türkei auf eine respektable Rolle bei der Neuordnung der Region und dessen hinhaltende, aber unmissverständliche Zurückweisung durch die USA weiterhin unvermittelt gegenüber. Wer heute Morgen die Frankfurter Rundschau gelesen hat, hat einen großen Artikel darüber, dass am Wochenende, Heinz hat am Anfang darauf hingewiesen, die Türkei in den Irak einmarschiert sind, um dort Kurdenstellungen zu bekämpfen, mit gezielten Schlägen. Zugleich heißt es, dass eben dieses diplomatische Hin und Her, das sich aus diesem Gewaltkonflikt, Gewalthändeln großer Art ergibt, das sei natürlich noch nicht der veritable Einmarsch. Wer die türkische Seite oder die türkischen Zeitungen liest, der stellt fest, dass es dort eine regelrechte Kriegsberichterstattung gibt. Die Türken sich rühmen, dass sie mit einer ganzen und ganz unterschiedlichen Raketen dort gegen die Kurden vorgegangen sind, Raketen unterschiedlicher Reichweite, die dort offiziell als Raketen gelten, mit denen man einen Krieg beginnt. Zugleich sei das natürlich noch kein Krieg. Und man erfährt auch solche Details wie, dass die Türkei derweil eine eigene Raketenproduktion aufbaut, die nicht zuletzt durch die Chinesen gesponsert worden ist. Das alles zu diesem Interessengegensatz, der aus dem amerikanischen Kriegsprogramm und Weltordnungsprogramm in dieser Region hervorgeht. Das sind Händel der gewaltpolitischen Art, in denen man auf keinen Fall Partei ergreifen sollte. Man sieht einen Fortschritt der türkisch-amerikanischen Völkerfreundschaft, der eine echte Fortentwicklung und einen echten Beitrag zur multipolaren Weltordnung 2007 darstellt.
Ja, der Franz hat gerade eben schon das Stichwort gesagt. Wir warnen ausdrücklich davor, sich in dieser türkisch-kurdischen Beziehungskiste parteiisch einzuschalten. Ich sage das also an die Adresse der Menschheit hierzulande, die anteilnehmend und interessiert ist und womöglich auch parteiisch für die eine oder andere Seite. Ich kann mich noch gut entsinnen, vielleicht so vor 12 Jahren oder so, da war diese Sache schon mal schwer im Gespräch, die Türken und die Kurden. Damals unter etwas anderen Umständen insofern, als damals die Kräfteverhältnisse weit mehr zugunsten der Türkei gesprochen haben und infolgedessen auch die ganzen Grausamkeiten, die der türkische Nationalismus den Kurden angetan hat, arschklar gewesen ist. Schon damals war unsere Auffassung, hey Leute, die Verurteilung der Schandtaten des überlegenen türkischen Nationalismus, die geht die immer in Ordnung. Bloß aufgepasst, vor einer daraus angeblich folgenden Parteinahme für den unterlegenen Nationalismus. Die Kurden, naja, bitte sehr, damals ist mir schon immer schummrig geworden, als die dann quasi als ihr bestes Argument in ihrer grün-rot-gelben Tracht da aufgetreten sind. Sofern sie irgendwo einen Zipfel Macht ergattern, und zwar dadurch, dass andere Mächte, wie die Weltmacht USA, sie in ihre weltpolitischen Rechnungen mal einbauen. Kaum ergattern sie also irgendwo ein Stückchen Macht, schon sind die Kurden ihrerseits nicht faul. Zum Beispiel in dieser Region um Kirkuk, wo das viele Erdöl liegt, da machen sie momentan genau spiegelbildlich das, was der Saddam seinerzeit mit ihnen angestellt hat. Der Saddam hat diese Gegend arabisiert. Die Kurden tun diese Gegend jetzt wieder kurdisieren. Und das ist halt dasselbe wie die Vertreibung der anderen Typen, die sich da angesiedelt hat. Also bitte sehr, keine moralische Parteinahme für den einen oder anderen Nationalismus. Der Nationalismus ist für sich genommen scheiße und hat überhaupt nur Chancen, wenn er von einem noch dickeren Nationalismus, am besten von dem der Amis, weltpolitisch für brauchbar, für instrumentalisierbar befunden wird und von den Amis gedeckt wird. Das wollten wir doch schon nochmal am Schluss festgehalten haben. Die ganze Affäre ist ja auch nichts anderes als eine imperialistische Auseinandersetzung um Krieg und Frieden, um Grenzen und Völker, die sich gewaschen hat.